Wir erkennen unsere Heimat nicht wieder. Sie wird uns fremd. Sie wird uns auch deshalb fremd, weil es keine Verlässlichkeit mehr in dieser Zeit gibt. Werte, wie sie uns jahrzehntelang als tragend und fundamental wichtig erklärt wurden, gehen heute scheinbar verloren. Eine abgehobene Obrigkeit hat sich festgesetzt, die nach unten tritt, die den Bürgern täglich zeigt, dass die Bürger nur Untertanen sind. Sie zeigen, dass nach unten durchgegriffen und durchgeprügelt wird. Wer Fragen hat, wer anders denkt, der wird bestraft oder im schlimmsten Fall gar in den Kerker geworfen. Wenn wir an westliche Werte, an das Abendland, an das stolze Europa denken, dann waren und sind Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit für uns grundlegend wichtig. Was sind wir für Menschen? Was ist das für eine Gesellschaft, wenn darauf kein Verlass mehr ist? George Orwell schrieb einmal, je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie diejenigen hassen, die sie aussprechen. Und der Literatur-Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn vertrat den Schrecken des kommunistischen Russlands vor Augen, die Anschauung, ein totalitäres System erkennt man daran, dass es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert. In der Corona-Zeit wurde es für uns alle fühlbar, sichtbar. Das Regime prügelte auf friedliche Demonstranten, die das Grundgesetz hochhielten. Die Büttel steckten Ärzte in den Knast, die es wagten, einen anderen Befund zu veröffentlichen. Jeder kennt Fälle, jeder kennt Namen, jeder kennt die Brutalität, die plötzlich durchbrach und alles hinwegfegte, was uns an Freiheit und Recht und Demokratie glauben ließ. Doch heute zeige ich Ihnen Fälle, die weitestgehend unbekannt sind, weil sie keine öffentliche mediale Bühne bekommen. Fälle, die so schockierend sind, dass es selbst mich gefesselt hat. 9 Jahre Haft für Meinungsäußerung, jahrelange Untersuchungshaft für lächerliche Anschuldigungen. Gibt es so etwas bei uns? Seien Sie gespannt, was heute auf Sie zukommt in dieser Sendung. Ich habe die Fälle, über die ich heute sprechen werde, nicht in der Tiefe alle Akten gewälzt. Ich kenne die Anklagen oder ich kenne die Urteile. Und ich habe mit Beteiligten gesprochen. Es geht ausschließlich um gewaltfreie Meinungsäußerung, um Gesinnung, um Zusammenkünfte. Und wenn das nicht mehr erlaubt ist, wo sind wir dann heute? Als Journalist mache ich mich selbstverständlich nicht mit irgendwelchen Meinungen oder irgendwelchen konkreten Fällen gemein. Aber ich denke, es ist meine Aufgabe, aufzuzeigen, wie weit wir schon gekommen sind. Wir müssen nämlich nicht nach Russland sehen oder nach China, wie das die Mainstream-Medien uns immer gerne vorhalten. Nein, wir sind hier schon in einer Zeit angekommen, wo Menschen wegen ihrer Taten und ihrer Meinungen hinter Gittern landen. Wir kennen die Fälle, wir kennen viele Fälle. Michael Ballweg saß etwa 9 Monate in Untersuchungshaft. Erst vor wenigen Wochen wurde er endgültig freigesprochen, nach einem ganzen Jahr Strafverfahren, nach unzähligen Verhandlungstagen. Oliver Janich saß auf den Philippinen für 5 Monate in Haft, wurde dort festgehalten. Der Arzt Heinrich Habig war weit über ein Jahr in Untersuchungshaft und muss nun noch über ein Jahr lang in Haft. Die Ärztin Bianca Witschel war auch über 1,5 Jahre in Untersuchungshaft und muss nun, wie Ende September bekannt geworden ist, erneut in Haft. Rainer Füllmich sitzt noch in Haft. Und Professor Bakti wurde wegen Volksverhetzung auf die Anklagebank gezerrt. In Graz in Österreich tobt gerade ein Mammutprozess gegen den Chefredakteur eines kleinen Printmediums namens Die Aula. 2 Jahrzehnte lang veröffentlichte er seine Artikel, publizierte dort, wurde vom Verfassungsschutz beobachtet, der sogar sein Magazin abonniert hatte, und es gab nie ein Verfahren gegen ihn. Erst als eine dubiose NGO eine Sammelanzeige stellte, wurde ein Staatsanwalt tätig, zerrte den Angeklagten Dr. Martin Pfeiffer vor Gericht und nun gab es 2 Wochen einen intensiven Prozess, der nun auf einige Wochen später vertagt werden musste, weil die Zeit nicht reicht, weil tagelang Gutachter historische Vorlesungen tätigen im Gerichtssaal, wo sie den Geschworenen, die ein Urteil fällen müssen, erst erklären müssen, was so gefährlich an diesen Taten ist. Es geht um sogenannte nationalsozialistische Wiederbetätigung. Man wirft ihm vor, die Verwendung von Begriffen wie Globalisten, Volkstod oder das Berichten über den Kalergi-Plan wäre eine Betätigung im Sinne der Nazis. Man möchte ihn hinter Gitter bringen, weil er darüber publiziert hat. Der Strafrahmen beginnt bei mindestens 1 Jahr Haft. Oder, wenn er nach 3G-Verbotsgesetz verurteilt wird, ist die Höchststrafe 10 Jahre Haft. Wer heute einen Politiker Schwachkopf nennt, der bekommt eine Hausdurchsuchung, dem wird die Türe eingetreten. Wenn Sie am Stammtisch vielleicht einen Politiker beleidigen oder eine abschätzige Meinung über einen der großen Politbonzen tätigen, dann könnten Sie schon am nächsten Tag Besuch von der Polizei bekommen. Dann wird Ihre Wohnung durchwühlt. Wenn Sie nicht freiwillig öffnen, wird vielleicht die Türe eingetreten. Ihr Laptop, Ihr Handy, alles wird beschlagnahmt. Sie verlieren womöglich dann auch noch das Konto. Das ist das Signal, das mit solchen Prozessen, mit solchen Vorgängen der Exekutive und der Justiz gesendet werden soll. Zurück sollen verängstigte Untertanen bleiben. Bei den Globalisten in Davos wurde vor Jahren die Losung ausgegeben, Kampf gegen Feinde der Demokratie. Und die Ergebnisse heute sind dokumentiert. Demokratie, das ist in ihren Augen eine Herrschaftsform, die beinhaltet, dass niemand gegen die Obrigkeit Widerspruch anmelden darf. Dabei definiert Demokratie, wie wir es immer gelernt haben, etwas ganz anderes. Das Wörterbuch Duden beispielsweise listet heute noch auf, dass zur Demokratie unverbrüchlich die Meinungsfreiheit und die Freiheit, diese Meinung äußern zu dürfen, zählt. Dort heißt es, zu den Prinzipien der Demokratie gehört die freie Meinungsäußerung. Ganz richtig. Denn ohne eine freie Meinungsäußerung kann es auch keinen Willensbildungsprozess in der Demokratie geben. Wenn nur eine Seite erlaubt und gestattet ist und jeder, der dagegen ist, wird weggesperrt, wird drangsaliert, wird zensiert, wird bekämpft. Wie sollen sich dann die Bürger überhaupt in einer Demokratie eine öffentliche Meinung bilden können? Es ist schlechterdings nicht möglich. Es ist unmöglich. Wer die Meinungsäußerung beschneidet, wer sie bekämpft, wer Menschen wegen einer geäußerten Meinung in den Kerker wirft, der verhindert damit Demokratie und schützt sie nicht, wie das die Globalisten und die EU-Apparatschiks behaupten. Heute gibt es keine Rechtssicherheit mehr. Man weiß nicht, was gestern noch legal war, ist morgen vielleicht schon verboten. Sie waren noch auf freiem Fuß und könnten morgen schon in Untersuchungshaft landen, wie die Fälle, die ich Ihnen heute zeige, beweisen werden. Wir erkennen also unser Land nicht wieder. Der bekannteste und reichweitenstärkste US-Journalist Tucker Carlson mit Millionen Reichweiten schrieb vor einigen Tagen, wenn du nicht aussprechen darfst, was du wirklich denkst, dann bist du kein Bürger, sondern ein Sklave. Das System muss ständig, weil es im Verfall begriffen ist, weil die Wirtschaft im Argen liegt, weil die Kriminalität durch Masseneinwanderung und Korruption explodiert und wir immer offensichtlicher zu einem Failed State degenerieren, Feinde im Inneren schaffen. Künstliche Feinde müssen aufgebauscht werden, damit sich dann die Bonzen wieder hinstellen können und sagen, wir halten zusammen, wir verteidigen unsere Demokratie. Wir müssen unsere Demokratie schützen gegen die bösen anderen. Und in diesem Fall wird dann auch nach Lust und Laune aufgebauscht, inszeniert, hochstilisiert, maßlos übertrieben, um ein gewünschtes Bedrohungsszenario zu simulieren. Wir hatten vor der Bundestagswahl in Deutschland aufgedeckt, dass Kreise aus den mächtigen Mainstream-Medien geplant hatten, die sogenannte Terrorzelle der sächsischen Separatisten gegen die AfD wenige Wochen vor der Wahl in Stellung zu bringen. Indem wir diesen Fall öffentlich aufgedeckt haben mit Dokumenten, klare Signale an die Verschwörer gerichtet hatten, getrauten sie sich nicht, diesen Fall dann öffentlich aufzubauschen. Aber natürlich muss man an der Erzählung der sogenannten Terrorgruppe der sächsischen Separatisten festhalten. Die ARD berichtete Anfang September, Anklage gegen die rechtsextreme Terrorgruppe wird nun erhoben und tatsächlich gibt es nun eine umfangreiche Anklageschrift gegen die sogenannten sächsischen Separatisten, junge Männer, die nun seit bald einem Jahr in Untersuchungshaft verweilen. Es wird ihnen nicht vorgeworfen, dass sie Waffenlager angelegt hätten, dass sie konkrete Pläne gehabt hätten, um die Regierung zu stürzen. Nein, es werden ihnen nur Unterstellungen gemacht. Und dazu habe ich mit dem Rechtsanwalt Martin Kohlmann gesprochen. Ich habe alle Interviews im Vorfeld aufgezeichnet und werde sie Ihnen nun Stück für Stück in dieser Sendung präsentieren. Ich begrüße jetzt im Gespräch mit mir Rechtsanwalt Martin Kohlmann. Er vertritt die sächsischen Separatisten bzw. teilweise die Angeklagten und ich möchte mir und darf mir jetzt ein Bild machen, wie die aktuelle Lage aussieht. Herzlich willkommen, Herr Kohlmann. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, schönen guten Tag.
Wie ist denn nun der aktuelle Stand? Aus den Medien konnte man entnehmen, die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage gegen die sächsischen Separatisten. Die Männer sitzen nun seit bald einem Jahr, im November seit einem Jahr in Untersuchungshaft. Was ist denn aktueller Stand der Dinge? Können Sie das kurz umreißen?
Also im Moment ist der Stand der, die Anklage ist jetzt da. Das ist also so ein Buch hier mit, also insgesamt 222 Seiten Haupttext und dann nochmal Anlagen, die auch nochmal viele Seiten haben. Also das ist hier so ein Riesending. Das ist jetzt beim Oberlandesgericht Dresden eingegangen und dann an die Anwälte und die Angeklagten raus. Und ja, das ist also ein ganzes Stück Literatur. Und jetzt können theoretisch die Anwälte quasi darauf antworten, was sie dagegen vorbringen. Und dann entscheidet das Oberlandesgericht über die Zulassung der Anklage. Das ist allerdings eine reine Formsache, denn wenn sich ein Oberlandesgericht mal erdreistet, so ein Machwerk abzulehnen und sagen, ja, das genügt uns nicht und insbesondere die Beweise, die reichen nicht für diesen Tatbestand, wir eröffnen das gar nicht oder wir sehen das niedriger an und schicken das zu einem Landgericht, dann geht die Generalbundesanwaltschaft in Berufung oder in Beschwerde in dem Fall und der Bundesgerichtshof, der das ja so schon im Prinzip in den vorherigen Entscheidungen abgesegnet hat, zwingt dann das Oberlandesgericht, das so zu eröffnen. Das ist kürzlich am OLG Jena mit einer angeblichen schlimmen Vereinigung passiert, wo auch das OLG gesagt hat, das gehört nicht ans OLG, das schicken wir zum Landgericht, so schlimm ist das nicht. Und da hat dann der BGH gesagt, aber nein, das gehört doch zum OLG. Und deswegen, ja, ist es fast vergebene Liebesmühe, dagegen jetzt anzuschreiben. Das wird also vom OLG stattfinden. Und dann ist unser Bestreben jetzt, dass es möglichst schnell geht.
Dass es endlich eine Verhandlung gibt und die Angeklagten nicht noch länger in U-Haft verbringen müssen. Was sind denn die Kernvorwürfe, die jetzt den Angeklagten vorgeworfen wird? Ich habe etwas gelesen bei einer Presseaussendung, ja, sogar bis hin zu versuchtem Mord und man hätte sozusagen die Republik in Gefahr bringen wollen. Was sind denn im Kern die Anklagepunkte oder die Vorwürfe?
Ja, die beiden Punkte sind jetzt noch neu dazugekommen. Das war ein bisschen überraschend. Bisher hieß es ja nur Bildung einer terroristischen Vereinigung und der Vorwurf war, dass man quasi in einem Bürgerkrieg, der vielleicht irgendwann mal stattfindet, obwohl die Beteiligten in diesem überwachten Gespräch mit dem Spitzel immer gesagt hat, sie halten das für ausgeschlossen, dass sich hier sowas entwickelt. Trotzdem wirft man ihnen vor, in einem Bürgerkrieg, den es möglicherweise mal gibt, wollen sie hier gewisse Landstriche quasi erobern und beherrschen. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Die haben also auch gegenüber dem Lokspitzel nachweislich immer geäußert, ja, wenn es hier mal brenzlig wird, dann bringen wir uns in Sicherheit und sorgen für unsere Familien und sowas. Und daraus wird dann gebastelt, ja, sie wollen hier Ländereien erobern. Ja, und jetzt kam noch dazu ein hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund. Also sprich, die Bundesrepublik soll angegriffen werden. Und das war also bisher in den Beschlüssen des BGH nicht mit dabei, in den Haftbefehlen und so weiter. Das ist jetzt erstmals in der Anklage dran. Und einem der Angeklagten, nämlich dem oder jetzt im Moment Angeschuldigten, heißt das, bis das Verfahren eröffnet ist, dem Herrn Hettasch, der auch für die AfD im Stadtrat in Wurzen saß, dem wirft man vor, versucht zu haben, einen Polizisten zu ermorden. Der Hintergrund ist der, dass da ein bewaffnetes Kommando schwarz gekleideter Leute da stand, die man nicht als Polizei erkennen konnte. Er auch mehrfach nachgefragt hat, ja, wer seid ihr, was wollt ihr? Und es hätte ja auch ein Antifa-Überfall sein können, theoretisch. Die Hammerbande ist ja auch gerade ein aktuelles Thema nach wie vor. Und die haben nicht geantwortet, haben sich nicht zu erkennen gegeben und hat er als Jäger quasi seine Jagdwaffe genommen und ist vor die Tür gegangen. Hat aber nicht geschossen. Nur zur Drohung, dass die wissen, oh, also falls es Antifa gewesen wäre, ach du meine Güte, mit dem legen wir uns lieber nicht an. Und das wird ihm jetzt als versuchter Mord quasi zur Last gelegt. Die Wahrheit ist natürlich, man hat ihn fast ermordet. Denn die Polizei hat auf ihn geschossen und ihn durch den Kiefer. Also es waren Zentimeter und es hätte tödlich ausgehen können. Und ja, jetzt, das ist schon sehr perfide, dass man das jetzt rumdreht und sagt, da ihm werfen wir jetzt einen Mord vor.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Hat er denn, da muss ich jetzt gleich kurz dranbleiben, hat er denn einen Schuss abgefeuert?
Soweit ich weiß, nein.
Das bedeutet, es wurde ihm einfach nur das Repräsentieren einer Waffe schon als versuchten Mord angelegt. Das riecht ein bisschen so danach, ohne dass ich jetzt die Details kenne, dass natürlich womöglicherweise die Polizei in die Offensive geht und sagt, ja, wir haben ihn angeschossen, da brauchen wir jetzt eine gute Geschichte. Aber ich will nicht in Spekulieren kommen. Sie verteidigen, sind ja in der Verteidigung eingearbeitet, sie bereiten sich auf diesen Prozess vor. Sind denn neue, schwere, belastende Indizien oder Beweise zutage getreten im Rahmen dieses fast einjährigen Ermittlungsverfahrens, seitdem sich die Angeklagten in Untersuchungshaft befinden? Wir haben ja bei Auf1 einmal Akten bekommen von Insidern, sind die durchgegangen und konnten dort überhaupt nichts finden, was auf eine terroristische, konkrete, terroristisch bewaffnete Vereinigung hinweisen würde. Sind in den letzten Monaten hier komplett gegenteilige Dinge aufgetaucht, die tatsächlich eine Gefährlichkeit der Beschuldigten argumentieren lassen?
Nein, es hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert, zumindest nicht zum Schlechten. So wie der Aktenstand direkt nach den Festnahmen war, letztes Quartal im vorigen Jahr, so ist es auch jetzt noch. Im Gegenteil, es gibt noch diese akustische Überwachung von der einen kleinen Übung auf dem Flughafengelände, im ehemaligen Flughafengelände. Da hat sich ein angeblicher Amerikaner, er hat sich dort als so Vertreter eines, weiß nicht, amerikanisches so Militärunternehmen oder so ausgegeben. Laut Akte soll es ein CIA-Mann sein. Der hat den Jungs angeboten, ich habe da Erfahrung, kommt, lass uns doch mal ein bisschen so vorgehen in Häusern und so Häuserkampf trainieren. Nur auf seine Initiative ist das zustande gekommen. Und diese akustische Überwachung von diesem Training, damit hat die Staatsanwaltschaft, also der Generalbundesanwalt, sehr lange hinterm Berg gehalten. Wir haben also lange drauf gedrängt, dass wir dieses Material endlich bekommen, haben wir dann irgendwann. Und das entlastet eigentlich nur, weil genau da diese Gespräche drin sind, wo er fragt, ja, und wird es jetzt losgehen und was werdet ihr da machen? Und die Antworten sind so sinngemäß, nein, hier geht gar nichts los. Und wenn es doch mal brenzlig wird, dann schützen wir unsere Familien und solche Geschichten. Also gerade das, was quasi der große Trumpf sein sollte, diese Gespräche während dieses Trainings, ist ein völliger Schuss in den Ofen für die Generalbundesanwaltschaft. Aber trotzdem hält man an diesem absurden Vorwurf fest.
Jetzt haben Sie ja hinlänglich Erfahrung auch mit Gesinnungsprozessen und mit politischen Prozessen. Und man hat es ja auch in der Beantwortung der ersten Frage schon ein wenig herausgehört. Sie haben nicht besonders viel Vertrauen in eine unabhängige Justiz, sehen aber die Aktenlage, so wie Sie es sagen, sehr klar. Es müsste wahrscheinlich aus Ihrer Sicht Freispruch für die Angeklagten geben. Sehe ich das richtig? Und sehen Sie eine Chance, das auch tatsächlich vor Gericht durchzubringen?
Also man muss sagen, die OLGs und auch das OLG Dresden, wie sie im Moment besetzt sind, das sind jetzt nicht nur Leute, die sich alles vom BGH diktieren lassen wollen. Also das sind schon auch fähige Juristen dabei, die auch selber denken und juristisch einordnen können. Von daher habe ich gewisse Hoffnung, dass es jedenfalls bei dieser Anklage also so nicht bleiben kann, also dass so nicht verurteilt werden wird, dass es vor allem nicht zu diesen immensen Strafen kommt, die für diese Sachen, die man hier vorwirft, vorgesehen sind. Von daher denke ich, es macht schon Sinn, den Prozess mit Ernst zu betreiben und da auch ja drauf zu bestehen, dass das entsprechend gründlich gemacht wird. Wir haben da schon erste Signale, dass das Gericht ein bisschen Zeitdruck hat, denn es kommen ja weitere Verfahren. Wir hatten gerade schon von der Hammerbande gesprochen, da sind ja auch dieses Jahr noch mehr Leute verhaftet wurden. Da wird es auch ein neues Verfahren bald geben. Es wird das Verfahren gegen das Königreich Deutschland geben. Also dieser Senat hat auch mehr als genug zu tun. Trotzdem müssen wir das natürlich hier in der gebotenen Gründlichkeit machen. Und dann gehe ich schon davon aus, dass sich hier vieles doch widerlegen lässt, was vorgeworfen wird.
Was haben denn die Angeklagten im schlimmsten Fall zu erwarten? Sie haben von Hochverrat auch gesprochen. Das sind ja tatsächlich sehr schwerwiegende Vorwürfe, auf die ja auch sehr lange Haftstrafen stehen. Was könnte im schlimmsten Fall rauskommen für die Angeklagten, wenn auch ihre Verteidigung weggewischt wird?
Also das Allerhöchste quasi, da darf man jetzt nicht erschrecken über die Zahlen, was für den Redelsführer einer terroristischen Vereinigung vorgesehen ist, das sind 15 Jahre. Aber da muss man natürlich die Relation sehen. Die 15 Jahre würden also aufgerufen werden, wenn sich Al-Baghdadi selber hier in Deutschland vor Gericht verantworten müsste, der den IS quasi geführt hat. Hier ist ja den Leuten gar nichts Konkretes vorzuwerfen. Es ist nichts passiert. Das ist ja unstrittig. Es ist keiner zu Schaden gekommen. Und das Ganze hatte auch keinerlei konkrete Formen angenommen. Also es war jetzt nicht so, dass man schon Pläne hatte, wenn das passiert, dann wird genau so vorgegangen werden oder. Es war also, wenn selbst nach den Vorwürfen war das ja im Stadium ja höchst theoretischer Vorbereitungen. So, und das bedeutet, dass man, wenn schon, selbst wenn nach diesen absurden Anschuldigungen beurteilt werden würde, man am untersten Rahmen bleiben müsste. Also sprich, das geht dann für den angeblichen Redelsführer bei 3 Jahren los. Also sprich, irgendwas zwischen 3 und 5 Jahren wäre aus meiner Sicht das Schlimmste, was selbst wenn das alles so durchgehen würde, hier aufgerufen werden könnte. Das ist aber, naja, man hat so eine gewisse Erfahrung. Nicht alle Regeln, die im normalen Strafprozess gelten, gelten auch in politischen Verfahren. Ich habe schon erlebt, wie, ich sag mal, aus einem Pferd ein Elefant gemacht wird. Ich habe erlebt, wie man aus einer Mücke einen Elefanten gemacht hat. Und hier hat man aus gar nichts einen Elefanten gemacht. Und ich bin schon auch persönlich sehr neugierig, wie das OLG mit diesem Unsinn einer Anklage umgehen wird.
Das klingt sehr abenteuerlich. Jetzt haben die Männer, die in Untersuchungshaft sitzen, natürlich vermutlich große Angst, was auf sie zukommen wird, auf die Familien. Sie haben den Herrn Hettasch angesprochen, der ja zuerst im Krankenhaus sein musste, um dann in die Untersuchungshaft verbracht zu werden. Wir hatten auch schon ein Gespräch im letzten Jahr mit seiner Frau, die nun mit einem Kind alleine zurückgeblieben ist und nun seit bald einem Jahr alleine ist. Und die große Sorge der Menschen, dass natürlich jetzt wegen dem Unsinn, wie Sie es bezeichnet haben, tatsächlich harte Haftstrafen auch weiter herauskommen werden und die Leute noch länger in Haft bleiben müssen. Wie geht's denn den Angeklagten? Mit wem sind Sie in Kontakt? Und können Sie hier abschließend vielleicht noch kurz einen Einblick geben, wie die Angeklagten auf den Prozess nun reagieren und wie sie sich aktuell fühlen, wie es ihnen geht?
Ja, ich bin natürlich in erster Linie mit meinem Mandanten in Kontakt, dem hier als einzigem übrigens vorgeworfen wird, hier Rädelsführer zu sein. Also ich muss sagen, alle Achtung, mit welcher Haltung er das hier durchsteht und wie er doch sehr auch ruhig und gelassen bleibt, obwohl man derartige Schikanen aufbaut. Auch er ist ja jetzt quasi in der Haft Vater geworden. Ziemlich kurz nach seiner Verhaftung ist sein erster Sohn geboren worden. Und man lässt die Besuche nicht zu. Man selbst das Telefonieren wird total schikaniert. Da darf nicht direkt sprechen, sondern da wird immer erst ein Übersetzer dazwischen geschaltet, der quasi das, was er sagt, dann der Frau weitergibt. Dann darf die antworten und das wird dann ihm wieder überbracht. Also man lässt ihn also nicht mal direkt telefonieren. Es ist schon also schlimme Schikane und trotzdem nimmt er das nach wie vor sehr gefasst und das nötigt mir einen großen Respekt ab. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das in seiner Situation so gut hinkriegen würde.
Dann sind wir alle auf den Prozess gespannt. Wenn der Prozessauftakt beginnt, wird Auf1 natürlich berichten. In den Mainstream-Medien wird es ja wieder nur ganz klare Vorverurteilungen geben, so wie auch die Berichte in den letzten 10 Monaten ausgesehen haben. Und Auf1 ist daran interessiert, die andere Seite zu zeigen und vor allem auch zu hinterfragen und die Verteidigung zu Wort kommen zu lassen. Danke, Herr Kohlmann, für diese ersten Einblicke. Wir werden mit Auf1 dranbleiben und Ihnen gutes Gelingen, vor allem einen fairen Prozess, was man sich im Sinne des Rechtsstaates ja nur wünschen kann.
Ja, danke und vielen Dank auch für Ihre Berichterstattung.
Wir kennen die tägliche Berichterstattung über Kriminelle, die dann auf freiem Fuß angezeigt werden. Die sogenannten sächsischen Separatisten, die sich ja übrigens nie selbst so bezeichnet haben, die diesen Namen von den Ermittlungsbehörden, den Geheimdiensten und den Medien bekommen haben. Diese Angeklagten hatten nicht das Glück, auf freiem Fuß angezeigt zu werden, denn sie sind in den Augen des Systems so gefährlich, dass man sie nun seit vielen Monaten, bald ein Jahr, hinter Gitter halten muss. Denken wir an die Messerstecher, denken wir an die Vergewaltiger, die immer auf freiem Fuß angezeigt werden, denken wir an die No-Go-Areas, wo sich gar keine Polizeistreife alleine mehr hineintraut, weil es zu rechtsfreien Räumen, weil diese Gebiete zu rechtsfreien Räumen verkommen sind. Oder denken wir an die ständigen Fälle von Mördern und Vergewaltigern und Terroristen, die psychisch krank sind angeblich, die nicht verhandlungsfähig sind. Denken wir an die Auto-Amok-Fahrt von Mannheim erst in diesem Frühjahr, im März. Der Täter sei angeblich psychisch krank. Denken wir an den Autoterror in München, genau einen Monat zuvor im Februar. Auch dieser Täter ist angeblich psychisch krank. Der Messermörder von Aschaffenburg, wiederum einen Monat zuvor im Januar 2025, ist wahrscheinlich schuldunfähig. Im Dezember, wiederum einen Monat zuvor, der Terrorfahrer von Magdeburg, der in den Weihnachtsmarkt hineinfuhr, um Menschen zu töten, wahrscheinlich schuldunfähig. Und so weiter und so fort. Der Messerstecher von Mannheim vom letzten Juni, kommt in eine psychiatrische Behandlung. Und so war es die ganzen Jahre zuvor schon immer so in den letzten Jahren 2021. Nur ein Beispiel, Sie können sich vielleicht noch an den Messerangriff in Würzburg eines 32-jährigen Somaliers erinnern, eines Asylwerbers, er war also hier, um Schutz zu suchen. Er stach in der Würzburger Altstadt auf Passanten ein, tötete damals 3 Frauen und verletzte weitere Personen schwer. Ein psychiatrisches Gutachten bestätigte eine schwere Schizophrenie und der Täter wurde als schuldunfähig eingestuft. Immer wieder bekommen Leute, Täter, Intensivtäter in der Psychiatrie, dann auch Freigang. Und erst vor 2 Jahren in Wiesloch, ein 33-jähriger Syrer tötete eine Frau mit einem Messer während eines Freigangs in der Psychiatrie. Und erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass in Osnabrück in Niedersachsen ein Sudanese, ein gefährlicher Messerkiller, aus der Psychiatrie ausgebrochen war. Er war in der Psychiatrie, weil er 2019 einen Mann vor einem Supermarkt einfach niedergestochen hatte. Andere Kriminelle und Täter sind dann vielleicht nicht psychisch krank, aber sie sind trotzdem verhandlungsunfähig. Ich könnte diese Liste endlos fortsetzen. Sie haben wahrscheinlich selbst viele Fälle präsent. Ich möchte nur in diesem Zusammenhang an keinen Gewaltverbrecher, sondern an einen potenziellen, mutmaßlichen Milliardenbetrüger erinnern von der Warburg Bank im Zusammenhang mit Cum-Ex. Einer der Hauptangeklagten konnte die Verhandlung nicht zu Ende führen wegen Bluthochdruck. Das Verfahren gegen ihn wurde einfach beendet. Milliardenschaden, aber er kann nicht zur Verhandlung erscheinen. Dieses Glück wird Johanna Findeisen nicht haben. Sie sitzt seit vielen, vielen Monaten, über 2 Jahre in Untersuchungshaft. Und ich habe aus diesem Anlass mit der Journalistin Steff Manzini gesprochen am Bodensee. Sie kennt Johanna Findeisen persönlich äußerst gut. Sie ist an diesem Fall, an dieser Justizfarce seit vielen Monaten, seit Anbeginn der Untersuchungshaft dran und sie kann uns eine realistische Einschätzung geben, wie es Johanna Findeisen aktuell in Untersuchungshaft geht und was ihr droht. Johanna Findeisen war Regionalpolitikerin der Kleinpartei Die Basis. Sie bekannte sich zur Menschheitsfamilie und wird nun angeklagt, weil sie angeblich Teil einer Reichsbürger-Hochverratsverschwörung gegen die Bundesrepublik Deutschland wäre. Sie wird zusammen in den Reichsbürgerprozess integriert. Sie wissen noch, die sogenannte Rollator-Putsch-Gang, die sitzen nun seit über 2 Jahren in Untersuchungshaft. Und was Sie von Steff Manzini über diesen Fall hören werden, Sie werden es merken, es passt nicht ganz zusammen mit dem, was Sie in den Mainstream-Medien darüber lesen.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Ja, und jetzt spreche ich mit Frau Steff Manzini. Sie ist Chefredakteurin der Stadtzeitung am Bodensee. Sehr geehrte Frau Manzini, danke, dass Sie sich zum Fall Findeisen heute äußern wollen.
Hallo, lieber Herr Magnet.
Sie sind in den Fall Johanna Findeisen eingearbeitet. Sie haben zahlreiche Berichte in Ihrer Zeitung geschrieben, Interviews geführt mit Wegbegleitern, mit Juristen. Was ist denn der grobe Vorwurf an Frau Johanna Findeisen? Sie sitzt ja jetzt schon seit vielen, vielen Monaten in Untersuchungshaft. Und was ich aus den Medien entnommen habe, wird ihr vorgeworfen, dass sie Teil einer Terrorgruppe gewesen sein soll, die gewaltsam die Macht in Deutschland ergreifen wollte. Was ist denn der Vorwurf an Frau Findeisen?
Genau. Ne? Wir sprechen also in diesem Zusammenhang mit der Rollator-Putsch-Gang, wie sie, glaube ich, die AfD einmal genannt hat. Das sind die jetzt in U-Haft befindlichen Personen um Prinz Heinrich Prinz Reuß und insbesondere denen, aber auch Johanna Findeisen wird zur Last gelegt, umstürzlerische Pläne in Deutschland vorgehabt zu haben. Ja, also die Regierung auch mit Waffengewalt umstürzen zu wollen. Und ja, so gesehen ist die Generalbundesstaatsanwaltschaft eingeschaltet. Wir sprechen hier von Hochverrat.
Das sind natürlich sehr schwerwiegende Vorwürfe. Deswegen wird auch mit diesen Argumenten wird ja auch diese sehr lange anhaltende Untersuchungshaft begründet. Wie ist das denn im konkreten Fall bei Frau Findeisen? Kann man hier von Indizien sprechen? Stichwort Waffengewalt, generell Anwendung von Gewalt oder Umsturzfantasien? Gibt es da irgendein Substrat?
Naja gut, was den Fall Johanna Findeisen betrifft, Sie haben es richtig gesagt, ist da, glaube ich, niemand näher dran wie wir von Stadtzeitung.org. Ich begleite den Fall nun schon seit 793 Tagen, seit 113 Wochen und 2 Tagen, wie Sie möchten. So lange befindet sich Johanna Findeisen in Untersuchungshaft. Johanna Findeisen hat zu keinem Zeitpunkt nie eine Waffe benutzt oder die Hand gehoben gegen irgendeinen anderen Menschen. Ja, das heißt, auch wenn dieser Gruppe, Sie haben es gefragt, Waffenbesitz unterstellt wird, wir reden ja im Moment nur noch nicht von einem gefassten Urteil. Wie gesagt, die sind in Untersuchungshaft. Der Generalbundesstaatsanwalt muss das darlegen. So trifft das auf Johanna Findeisen nicht zu.
Und wie wird dann diese Untersuchungshaft gerechtfertigt, vor allem auch diese Länge der Untersuchungshaft? Weil ein Systemsturz, er muss ja tatsächlich gewaltvoll stattfinden, denn es genügt ja nicht, zum Schloss Bellevue zu gehen oder vor das Bundeskanzleramt oder irgendwo und zu sagen, ich möchte, dass ihr euch verpisst, sondern man muss ja da einen Umsturz auch tatsächlich Nachdruck verleihen. Das bedeutet, mit entsprechenden Einheiten vorfahren, vielleicht auch mit Panzern. Wie wird das denn begründet?
Naja, dazu hat ja der Rechtsgelehrte Professor Dr. Martin Schwab einmal schon von einem Fantasie- oder einem Phantomverbrechen gesprochen. Das heißt, wenn ich jetzt die Fantasie entwickle, ich möchte in Deutschland einen Umsturz herbeiführen und ich bin der Meinung, dass mir eine außerirdische, eine außerterrestrische Macht dabei hilft. Ich habe dann mal in dem Zusammenhang von Mars Attacks geschrieben. Dann ist das zwar meine Fantasie, aber da es diese außerirdische, außerterrestrische Macht gar nicht gibt, die mir zu Hilfe eilen wird bei einem solchen Putsch, ist es in dem Sinn, spricht man von einem Phantomverbrechen. Also es ist nicht realistisch. Wie diese Gruppe von, ich glaube, 24 meist etwas fortgeschrittenen Alterspersonen, manche eben schon am Rollator, nun bewältigt, hätte sollen, in Deutschland so einen Putsch auszuführen. Das bleibt mir und das ist sicherlich auch Ihnen komplett schleierhaft. Man spricht in dem Zusammenhang von Bürgerwehren und, Moment, wie heißt das andere? Bürgerwehr, das andere sind Heimatschutzkompanien. Das eine darf gegründet werden von Bürgern, das ist die Bürgerwehr. Das andere darf nicht gegründet werden, das ist die Heimatschutzkompanie. Dass es da eben Fantasien gab, dass solche Truppen ja diesen Putsch unterstützt hätten, diese Truppen gab es aber nicht.
Das bedeutet, die Verteidigung rechnet sich auch gute Chancen aus, tatsächlich, wenn dann mal der Prozess zustande kommen sollte gegen Frau Findeisen, dass man diese Argumente auch im Gerichtsverfahren vorlegen kann. Wie ist es denn generell? Sie kennen Frau Findeisen, denke ich, ja auch noch aus der Zeit vor der Haft. Ist sie denn der Prototyp eines Reichsbürgers? Reichsbürger wird ja in den Medien auch immer gleichgestellt, so ein bisschen mit Nazi oder Neonazi. Verkörpert sie denn dieses Ideal? Sie war ja Kandidatin der Partei Die Basis und hat sich ja sonst auch in dieser Hinsicht eigentlich nicht einschlägig geäußert, was meine Recherchen ergeben haben.
Nein, Johanna Findeisen und ich kenne sie von gemeinsamen Demonstrationen, die wir besucht haben während der Corona-Pandemie. Johanna Findeisen ist in allererster Linie eine systemkritische Politikerin der Basis gewesen und eine Friedensaktivistin. Sie beendete jede Demorede, die sie gehalten hat, gerne auch mit dem Charlie Chaplin-Zitat, die Liebe ist immer größer als die Gewalt. Johanna Findeisen hat für hiesige Gerichte als Fallhelferin in der Inklusion gearbeitet, auch mit migrantischen Kindern. Ja, Johanna Findeisens Verlobter ist ein Schwarzafrikaner. Ihre Eltern sind Anthroposophen. Ich kenne die Eltern gut. Sie ist das krasse Gegenteil dessen, was man so gemeinhin als Reichsbürger bezeichnen würde. Dieses Etikett hat man dem Prozess angehängt. Man kann da auch keine generelle Aussage für alle Häftlinge treffen. Auf Johanna Findeisen trifft es nicht zu.
Jetzt ihr Verteidiger Martin Schwab, Sie haben ihn schon angesprochen, vor einigen Wochen darauf hingewiesen, dass Johanna Findeisen in der Haft gefoltert wird, beziehungsweise furchtbaren Bedingungen ausgesetzt ist. Die Justiz hat auf Anfrage diese Vorwürfe zurückgewiesen. Wie geht's Frau Findeisen aktuell? Haben Sie da einen Zwischenstand im Sommer 2025?
Ja, dazu muss man sagen, dass Professor Martin Schwab zusammen mit Andrea Drescher, einer Journalistin aus Österreich, und mir, wir haben diese Online-Petition Folter minus Nein minus Danke an den Start gebracht vor wenigen Wochen, haben Johanna Findeisens Fall explizit thematisiert, aber das offen gemacht für tatsächlich alle Häftlinge, und zwar nicht nur politische Häftlinge, die menschenunwürdig in deutschen Gefängnissen behandelt werden. Diese Seite, ich habe heute gerade noch mal reingeschaut, um ganz aktuell zu sein, hat 2307 Unterstützer. Bei Johanna Findeisen, und das kann Martin Schwab immer wieder sagen, er steht ja in direktem Kontakt, und er hat auch jetzt noch mal ein Update geschickt. Da gibt es so einen Bogen, den ich auch in meinen Artikeln gespannt habe, von Haftschikanen, wo der ein oder andere noch sagen würde, na ja gut, wenn das Essen mal kalt ist oder wie auch immer, das ist ja kein Luxushotel, das ist ein Gefängnis, bis hin zu ganz krassen Verletzungen der Menschenwürde. Wir haben es auch schon mal auf eins kurz thematisiert, dass Johanna Findeisen sich nackt ausziehen muss, in Demutshaltung vorn überbeugen muss vor einem geöffneten Fenster, obwohl sie Fieber hat, dass sie die notwendigen Medikamente nicht bekommt, dass sie, wenn sie in den extra für diesen Gerichtsprozess, wir sprechen hier vom größten Prozess der Nachkriegsgeschichte in Deutschland, das muss man sich ja immer mal vergegenwärtigen, an drei Gerichtsorten. Wenn sie also von ihrer Justizvollzugsanstalt mit dem Auto zu diesem neu extra deswegen gebauten Gerichtstrakt gebracht wird, dann werden ihr die Fesseln, die Handschellen so stark oder so fest oder so eng angelegt, muss ich sagen, dass sie also wochenlang Hämatome davonträgt. Und Johanna Findeisen versucht sich dagegen zu wehren. Sie sprachen gerade davon, Anfragen an den Justizminister beziehungsweise an die Haftanstalt hat gestellt, das hiesige Lokalmedium. Ich habe diese Anfragen gar nicht gestellt, weil mir die Fragen gar nicht gestellt, weil mir die Antworten schon klar waren. Die weisen das alles von sich. Und das Lokalmedium, das ja nichts unversucht lässt, Johanna Findeisen auch von Anfang an vorzuverurteilen, hat mit dieser Fragestellung nun bewirkt, dass Johanna Findeisen, und das ist jetzt ganz bitter, unterstellt wird, sie hätte ja genug, jetzt schaue ich noch mal das Wort, sie hätte ja genug Ressourcen da draußen. Das sind Sie, Herr Magnet, und das bin ich. Und das sind alle Menschen, die ihr Briefe schreiben. Das sind die Ressourcen. Und sie hätte nun einmal diese Bedingungen in der Haft zu ertragen. Und falls nicht, würde man ihre Zelle Video überwachen. Man würde dann alle 3 Stunden mit Taschenlampen in ihre Zelle leuchten. Eine Dame vom psychologischen Dienst war bei diesem Beschwerdegespräch, das Frau Findeisen geführt hat, mit dabei. Und das wird dann so in eine Art Suizidalcharakter gestellt, ja. Und damit würde dann auch begründet werden, dann müssen wir sie engmaschig überwachen. Und dazu hat Martin Schwab ganz klar prophylaktisch bereits gesagt, sollte Frau Findeisen morgen tot in der Zelle liegen, dann hat sie auf gar keinen Fall Selbstmord begangen. Das würde sie nie tun. Sie würde sich selbst nie etwas antun. Und es lässt ja schon tief blicken, wenn er so eine Aussage macht.
Also zusammengefasst, Sie sehen nicht die Möglichkeit, dass man sie nach einem ordentlichen rechtsstaatlichen Verfahren verurteilt und dennoch wird sie in Haft schikaniert, psychologisch unter Druck gesetzt, vermutlich mit dem Ziel, sie auf den Prozess im negativen Sinne, also für die Ankläger vorzubereiten. Ganz kurze Zusammenfassung Ihrer Prognose, wie wird es in den nächsten Monaten weitergehen?
Herr Magnet, der ganze Prozess ist eine einzige Farce. Hier wird an drei Gerichtsorten jetzt seit über 2 Jahren werden die Menschen in Untersuchungshaft gehalten. Es werden elendlange Gerichtstermine abgehalten. Da werden teilweise die unsinnigsten Chatverläufe behandelt, besprochen. Es geht nichts vorwärts. Es sind jetzt neue Termine gemacht bis weit ins Jahr 2027. Es wird noch länger dauern, bis Frau Findeisen zum Beispiel sich überhaupt zur Sache äußern kann, darf. Ich selbst habe in dem Fall ja recherchiert. Da ging es ja mal um die Behauptung, sie hätte in Russland versucht, Geldgeber zu finden. Tatsächlich hat sie einen Brief von Assange-Aktivisten, einem Konsul übergeben. Das ist alles haarsträubend, es ist hanebüchend. Es ist wohl so, dass der Generalbundesstaatsanwalt kein Zurück, keine Exit-Strategie hat. Das heißt, wir werden uns hier in 5, in 7 Jahren bewegen und dann wird man diese Leute in einem Deal, denke ich mal, rauskehren. Das ist eine unglaublich traurige, aber auch unfassbare Situation. Besonders wenn man in Deutschland bedenkt, dass es gefährliche Straftäter gibt, die also in der Lage sind zu morden, zu vergewaltigen, die auf der Straße herumspazieren.
Ja, danke, Frau Manzini, für diese erdrückenden, erschütternden Eindrücke und diese kurze Zusammenfassung. Wir werden bei dem Fall dranbleiben, das haben wir auch besprochen und hoffen, dass es sich bald aufklären wird, beziehungsweise dass dieses Martyrium ein Ende findet, denn kein Straftäter, ob am Ende des Tages schuldig oder nicht schuldig, sollte einer so langen Ungewissheit ausgesetzt sein, vor allem wenn das nötige Futter für eine Anklage fehlt, so wie Sie das heute ja eindrücklich dargestellt haben. Danke vielmals.
Danke Ihnen, Herr Magnet.
Und der dritte und letzte Fall, den wir heute besprechen werden, wo ich nun ein Interview zeigen werde, ist ein ganz spezieller Fall des österreichischen Verbotsgesetzes. Es geht um ein Gerichtsverfahren in Innsbruck in Tirol. Und der Angeklagte erhielt eine 9-jährige Haftstrafe wegen des Verbotsgesetzes. Das österreichische Verbotsgesetz wurde unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg installiert, um, wie es damals hieß, die Untriebe der Nazizeit im Keim zu ersticken, nicht möglich zu machen, dass die vielen noch lebenden Nationalsozialisten wieder politisch aktiv werden könnten, um nicht erneut die NSDAP wieder zu errichten. Und dieses Kriegssondergesetz ist heute in Österreich noch aktiv. Die Grundintention dieses Gesetzes war es, wie gesagt, ursprünglich ein Wiederaufkeimen der NSDAP zu verhindern. Doch heute wird dieses Gesetz, wie ich nun zeigen werde, auch eingesetzt, um Menschen, weil sie unliebsame Musik machen, weil sie sich auf den sozialen Medien ungebührlich äußern, zum Einsatz gebracht, um Menschen für viele Jahre hinter Gittern zu sperren. Dieser Prozess, wie gesagt, war in Österreich und der Angeklagte Manuel Eder hatte nicht das Glück, wie bei anderen Fällen, dass er mit einer niedrigen Haftstrafe oder gar mit Bewährung davonkam. In Österreich, erst dieser Fall ist noch in Präsenz bei vielen Menschen und vermutlich auch bei den Auf1-Zuschauern, der Fall des Freimaurers und Kinderpornodateienbesitzers Florian Teichtmeister. Er hatte die Verhandlung in Österreich in Wien. Er wurde verurteilt, weil ihm nachgewiesen werden konnte, dass er 76.000 kinderpornografische Missbrauchsdarstellungen besessen und teilweise bearbeitet hatte. Er musste keinen einzigen Tag ins Gefängnis. Er musste den Opfern keinen Schadensersatz zahlen. Die Hintermänner wurden nie ausgeforscht. Die Akten wurden geschlossen. Und erst dieses Jahr wurde bekannt, dass sein Anwalt gegen die verhängte Geldstrafe wegen Kinderpornodateienbesitzes noch Berufung einlegte, weil ihm die Geldstrafe zu hoch ausgefallen ist. Er musste keinen Tag in den Knast.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Ein anderes Beispiel für harmlose Urteile ist beispielsweise ein Urteil aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein 16-jähriger Afghane vergewaltigte ein 11-jähriges Kind in Neustrelitz und ein Jugendgericht verurteilte daraufhin den 16-jährigen Afghanen zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Auch er musste trotz brutaler Vergewaltigung keinen Tag in den Knast. 9 Männer, meist syrischer Herkunft, vergewaltigten 2020 eine 15-Jährige mitten im Hamburger Stadtpark. Manche der Täter bekamen nur eine Bewährungsstrafe, andere wiederum bekamen 2 Jahre Haft. In Summe viel zu milde Strafen, wie selbst Prozessbeobachter in den Mainstream-Medien schrieben. In Kandel, in Rheinland-Pfalz, mir persönlich ist dieser Fall noch sehr präsent, es war schon 2017, da stach ein 20-jähriger Afghane eine 14-jährige kaltblütig mitten in einem Drogeriemarkt tot. Er wurde zu 8 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Eine kürzere Haftstrafe, wie Manuel Eder erhalten hatte, weil er andere Meinungen geäußert hatte. Im letzten Jahr, 2024 also, wurde der 39-jährige Manuel Eder in Innsbruck in Tirol zu einer 9-jährigen Haftstrafe verurteilt, 9 Jahre Haft, weil er laut Gericht einer nationalsozialistischen Gesinnung anhängen würde und weil der Verfassungsschutz ihn als Hochrisikogefährder einstufte. Was muss man also tun, um für gewaltfreie Meinungsäußerung 9 Jahre in den Knast zu wandern? Und das interessierte unsere Redaktion und wir haben recherchiert. Festgestellt haben wir, und das sei vorweggeschickt, Manuel Eder hat keine Hakenkreuzfahnen geschwenkt oder zum Sturm auf das Parlament aufgerufen. Er hat sich in die sozialen Medien begeben, hat sich dort geäußert und er hat Musik gemacht. Für viele womöglich keine Musik, sondern geschmackloser Lärm. Aber die musikalische Qualität seiner Betätigung wurde vor Gericht auch gar nicht beurteilt, sondern die Inhalte. Und die sollen so gefährlich sein, dass man den Musiker für 9 Jahre hinter Gittern sperrte. Ich wollte den Inhaftierten interviewen. Er sitzt nämlich nicht mehr in Untersuchungshaft, sondern bereits in Strafhaft, was theoretisch dann möglich wäre. Aber die Justizanstalt, das Gefängnis, hat ein Interview nicht genehmigt. Also spreche ich jetzt mit einem persönlichen Freund von Manuel Eder, dem Kommunikationsberater Raphael Meierhofer, mit dem ich über eine Videoschaltung aus Südtirol gesprochen habe. Ja, sehr geehrter Herr Meierhofer, danke, dass Sie sich zu diesem heiklen Fall Manuel Eder und zu einem brisanten Fall des österreichischen Verbotsgesetzes nun in einem Interview äußern wollen.
Sehr gerne.
Sie kennen Manuel Eder, Sie sind mit ihm befreundet, wie Sie gesagt haben im Vorgespräch, und Sie können uns nun schildern, was es mit dem Fall Manuel Eder auf sich hat. Wie kam es denn zu seiner Verhaftung?
Ja, der gesamte Fall ist sehr umfangreich. Ich versuche das jetzt in Kürze zusammenzufassen. Manuel hatte aufgrund eines Platzmangels bei sich zu Hause mehrere Kisten bei seinem Schwager deponiert. Die Kisten waren verschlossen. Und in den Kisten waren einerseits Bücher drinnen, teilweise aus der Zeit des Dritten Reiches, aber eben auch legale Pfeffersprays sowie weiteres Material, das er für Selbstverteidigungskurse benötigt hat. Manuel bot damals Selbstverteidigungskurse insbesondere für Frauen und Kinder an. Durch einen unglücklichen Zufall kam es dazu, dass die Polizei die Wohnung betrat, die Kisten entdeckte und öffnete und aufgrund des Inhalts eine Hausdurchsuchung bei Manuel anordnete, sowie ein Waffenverbot aussprach. Bei besagter Hausdurchsuchung wurden dann weitere Bücher sowie Familienerbstücke aus der Zeit des Dritten Reiches entdeckt, Kleidungsstücke mit Runen, diverse Flugblätter, Musik, ein legal erhältlicher Schlagstock, Aufkleber, sowie das Mobiltelefon von Manuel, das wurde auch beschlagnahmt. Und darauf fand man Sprachnachrichten, in denen er sich systemkritisch äußerte und auch politische Gegner beleidigte. Und das reichte dann offenbar, um daraus einen Prozess zu basteln.
Dass ich das auch richtig verstehe, also bei dem nun Verurteilten, der, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, jetzt eine 9-jährige Haftstrafe absitzt, hat es so begonnen, dass durch einen Zufall eine Kiste entdeckt wurde und in dieser Kiste, dieser verschlossenen Kiste, waren Bücher. Ich nehme an, es waren nicht nur Bücher aus der Zeit des Dritten Reiches, es waren vermutlich tatsächlich NS-Literatur, also verbotene NS-Literatur, die in einer Kiste war. Dann hat man Nachschau, Hausdurchsuchung bei ihm zu Hause vorgenommen und hat wieder solche NS-Literatur gefunden. Und diese Literatur war aber jeweils verwahrt. Das bedeutet nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, aber der Vorwurf lautet, er hätte sie bereitgehalten zur Verbreitung. Oder was ist genau der Vorwurf, warum man sich daran gestoßen hat?
Teilweise ja, teilweise nein. Also im Falle der Aufkleber, die bei ihm gefunden wurden, wurde ihm unterstellt, dass möglicherweise eine Verbreitungsabsicht vorlag, wobei in dem Fall natürlich gemutmaßt wurde, denn was er damit vorhatte, konnte natürlich nicht festgestellt werden. Im Falle der Bücher hielt man ihm das nicht einmal vor. Also da ging es wirklich konkret nur um den Besitz. Insgesamt im ganzen Fall wurde mehrfach betont, dass es um die Gesamtschau einer rechtsextremen Weltanschauung ging. Also es ging nicht so sehr konkret um einzelne Punkte, schon gar nicht um konkrete gefährliche Daten oder Gewaltandrohungen, sondern um die Gesamtschau, die eben eine rechtsextreme Weltanschauung ableiten ließ.
Aber auf diesen Aufklebern, deswegen wurde er, soweit ich gelesen habe, ja nicht einmal verurteilt. Also diese Aufkleber wurden ihm ja nicht vorgeworfen im Sinne, oder beziehungsweise deswegen wurde er nicht verurteilt, sondern er wurde beispielsweise wegen NS-Literatur verurteilt, die er zu Hause hatte bei sich. Können Sie dann beschreiben, wie es dann weiterging? Er wurde in Untersuchungshaft genommen, es kam zu einem Prozess und er wurde dann letzten Endes verurteilt.
Genau. Im Herbst 2023 wurde Manuel verhaftet. Im März 2024 kam es dann zu einer Gerichtsverhandlung. Im Prozess warf man ihm alle Punkte vor, die ich vorhin genannt habe, ebenso aber auch seinen langjährigen Aktivismus sowie mehrere Musikprojekte, bei denen er beteiligt war. Also es ging zu keinem Zeitpunkt, wie ich gesagt habe, um konkrete, gar gefährliche Daten, also weder Gewalt noch Gewaltaufrufe, keine Steuerhinterziehung. Größtenteils ging es um private Aussagen, die er eben beispielsweise in den Sprachnachrichten getätigt hat. Zudem warf man ihm vor, dass er seit vielen Jahren politisch aktiv ist, sowie dass er an mehreren sogenannten rechtsextremen Veranstaltungen teilgenommen hat, die allerdings, und das wurde auch vor Gericht bestätigt, allesamt genehmigt waren. Kontakte in die rechtsextreme Szene wurden ihm vorgeworfen, rechtsextreme Indoktrination. Also es ging insgesamt darum, möglichst oft den Begriff rechtsextrem zu verwenden. Und ich hatte den Eindruck, man wollte damit den Geschworenen Angst machen. Also Geschworene sind Laienrichter, die in Österreich bei Prozessen nach dem Verbotsgesetz eingesetzt sind und die im Finale dann auch das Urteil fällen. Und in Kombination eben mit Verurteilungen, die teilweise über 20 Jahre zurücklagen, wurde ihm daraus ein rechtsextremes Weltbild gebastelt. Und final, das hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, kam ein Polizist vor, der bei der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst beschäftigt war und der auch nie ein Wort mit Manuel gesprochen hat. Und der hat ihm eben den Status eines Hochrisikogefährders unterstellt. In Summe ging es also gar nicht so sehr darum, konkrete faktische Straftaten festzustellen, sondern die Geschworenen entschieden über eine Gesamtschau, also über die vermeintliche Meinung von Manuel. Denn wie gesagt, die Veranstaltungen waren legal, die Lieder, die er veröffentlicht hat, wurden vorher anwaltlich geprüft, sie waren dementsprechend auch legal. Eine Kontaktschuld als solche besteht auch nicht, also er kann sich natürlich mit Personen jedweder Geisteshaltung treffen, das ist zumindest theoretisch auch nicht verboten. Also insgesamt würde ich ganz klar sagen, das war ein Urteil über Manuels Meinung, nicht konkret über Daten. Und ein ganz plastisches Beispiel finde ich hier, ist auch der Umstand, dass die Staatsanwältin immer wieder versucht hat, Manuel als gefährlichen, klugen Kopf, als Staatsgefährder darzustellen und auch seine sehr kluge Verteidigung eigentlich nur als Beispiel benutzt hat, um nochmal den Geschworenen aufzuzeigen, wie gefährlich er denn wäre. Ganz konkret in einem Fall wurde das deutlich, als sie ihm vorgeworfen hat, er wäre aufgrund seiner Intelligenz in der Lage, beispielsweise eine Demonstration anzumelden oder durchzuführen. Also rein hypothetisch. Und das wäre bereits ein Beweis für seine Gefährlichkeit. Allerdings stelle ich mir dann die Frage, wer wäre denn heutzutage nicht dazu in der Lage, grundsätzlich eine Demonstration anzumelden? Und was sagt das über die Gefährlichkeit einer Person aus?
Jetzt haben Sie gesagt, Aufkleber, die waren nicht verboten. Es wurde ihm unterstellt, nicht verbotene Aufkleber womöglich in Umlauf zu bringen. Die Geschworenen haben ihn in diesem Punkt ja freigesprochen. Unter anderem wurde auch abgefragt in der Anklage oder es wurde ihm vorgeworfen, dass er für seine Tochter eine Taufkerze bereit oder besessen hatte und auf dieser Taufkerze wäre eine Rune, eine sogenannte Lebensrune drauf gewesen. Und auch das wurde ihm ja vom Gericht und von der Staatsanwaltschaft in der Anklage vorgeworfen. Aber hier wurde er ja, glaube ich, auch von den Geschworenen freigesprochen.
Er wurde auch freigesprochen. Und das Interessante daran ist ja, also die Lebensrune, die darauf dargestellt war, auf dieser Taufkerze, die war in dem Moment, wo sie auf der Taufkerze war, kein Problem. Aber ähnliche Runen oder auch dieselbe Rune, die befand sich dann auch auf der Kleidung. Und in dem Fall wurde es ihm vorgeworfen. Also der ganze Urteil als solches war nicht konsistent. Das war nicht
schlüssig. Da wurde er verurteilt in diesem Punkt.
Da wurde er verurteilt und das ist nicht schlüssig, wieso er für manche Punkte freigesprochen wurde, andere Punkte wiederum nicht. Also es ging ja wirklich konkret darum, dass Geschworene, in dem Moment Laienrichter, ihr Urteil gefällt haben, nicht aus juristischer Vorkenntnis heraus, sondern es ging eben ganz konkret um die Gesamtschau, um diese rechtsextreme Weltanschauung, um diese Meinung, die Manuel vertreten hat.
Was ich aber hier noch festmachen möchte, ist, Sie können ausschließen und unsere Recherchen haben das ja auch in die Richtung ergeben, dass Manuel Eder verurteilt wurde wegen Dingen, die er zu Hause, bei sich zu Hause besessen hatte, nicht verbreitet hatte, sondern Literatur bei sich zu Hause und weil er im privaten Umgang an eine zweite Person Sprachnachrichten gesandt hat, in der er sich ausgedrückt hatte im Sinne des NS-Verbotsgesetzes, wie es letzten Endes dann die Geschworenen abgeurteilt haben. Ihm wurde nicht vorgeworfen, dass er in seiner Musik oder in der Öffentlichkeit nationalsozialistische Wiederbetätigung begangen hätte.
Was die Musik betrifft, wurde von allen seinen Liedern, die er in den letzten Jahren veröffentlicht hat, und nur um das auch mal einzuordnen, Manuel war in vielen verschiedenen Musikgruppen tätig, also sei es im Metal-Bereich, sei es auch im Bereich des Hip-Hop, wurde eine einzige Textzeile herausgezogen, die anwaltlich geprüft war und freigegeben und in der sie ansatzweise eine Nähe zum Nationalsozialismus gefunden hätten. Meiner Ansicht nach allerdings auch nur mit sehr viel Fantasie. Das war eine einzige Textstelle, die gefunden wurde nach sehr langer Recherche und die, wie gesagt, anwaltlich geprüft war vorab.
Im Wesentlichen, die Hauptanklagepunkte waren dann die Literatur. In jedem Fall, die Geschworenen haben ihn am Ende des Prozesses für schuldig befunden. Und wie Sie gesagt haben, ist es ja ein Urteil zu seiner Meinung oder eine Gesamtschau, haben Sie an anderer Stelle gesagt. Das liegt auch im Wesen des Verbotsgesetzes in Österreich, eine ganz spezifische Gesetzgebung, die eben den Gesamtfall beurteilt sehen möchte. Und die Geschworenen haben dann die schwierige Aufgabe, das einzuordnen. Und tatsächlich wurde er verurteilt. Wie würden Sie ihn denn als Ihren Freund charakterisieren? Ist er ein Neonazi, wie er in den Medien dargestellt wurde?
Mir fällt es immer ganz schwer, solche Begrifflichkeiten zu nutzen. Ich halte von solchen Einordnungen auch relativ wenig. Also die Begriffe sind in den letzten Jahren ja sehr inflationär verwendet worden. Rechtsextremist, Neonazi, Verschwörungstheoretiker. Davon halte ich sehr wenig. Vor allem auch deshalb, weil ich der Meinung bin, dass wenn eine Person friedlich ihre Meinung äußert, nicht zu Gewalt aufruft oder nicht gewalttätig ist, wo liegt das Problem, wenn er diese Meinung entsprechend äußert? Manuel bezeichnet sich selbst als Nationalist, also er liebt sein Land, ohne fremde Völker zu hassen. Das kann jeder bestätigen, der ihn persönlich kennt, aber auch die Personen, die seine Lieder gehört haben. Da gibt es zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Äußerungen, die abwertend gegenüber anderen Völkern wären. Er hat sich immer gegen den Hass auf andere Völker ausgesprochen, Personen kritisiert, die grundlos Fremde herabwürdigen. Sein primärer Antrieb ist sein eigener Volk, seine Liebe zu seinem eigenen Volk und dass er selbst bestimmen möchte, beziehungsweise dass er für sein Volk beansprucht, dass er selbst bestimmen möchte, ob Fremde in das Land kommen oder wer von den Fremden wieder das Land verlassen muss. Ich sehe daran nichts Verwerfliches. Und wie gesagt, Framing-Begriffe als solche sollten jetzt nicht die Grundlage für Verurteilungen sein, denn möchte ich an der Stelle nochmal betonen, hier geht es nicht um Nebensächlichkeiten, hier geht es um eine 9-jährige Haftstrafe von einem 5-fachen Familienvater, der zu keinem Zeitpunkt zu Gewalt aufgerufen hätte oder gewalttätig wurde. Dementsprechend steht das in keinem Verhältnis, gerade wenn man das jetzt vergleicht mit Personen, die als Mörder, als Totschläger, als Vergewaltiger, als Spekulanten oder als korrupte Politiker wesentlich geringere Strafen erhalten oder noch nicht mal angezeigt werden und nicht mal bis zu einem Prozess kommt. Das ist aus meiner Sicht einer der wesentlichen Punkte beim Ganzen.
Wie Sie gesagt haben, 9 Jahre Haft, man hört selten von irgendwelchen Kinderschändern oder Vergewaltigern, dass sie solche hohen Haftstrafen ausfassen. Jetzt hat sich der Angeklagte und Verurteilte zu einer nationalistischen Weltsicht bekannt. Das werden wahrscheinlich die wenigsten Zuschauer tun, die diese Sendung sehen. Warum könnte das für die auf 1 Zuseher interessant sein, dieser Fall?
Das ist in dem Moment auch nebensächlich. Also man muss sich nicht Nationalist nennen, man muss sich nicht Patriot nennen, um verfolgt zu werden. Also wir alle wissen, wie dieses System arbeitet. Nach der Salamitaktik, zuerst werden Personen verfolgt, die stärkere, vielleicht radikalere oder laut System extremere Ansichten haben. Die werden im ersten Moment kriminalisiert. Aber damit macht man natürlich den Weg frei, Menschen mit unter Anführungszeichen normalen Ansichten zu verfolgen. Und wie schnell das gehen kann, das haben wir alle in den letzten Jahren erlebt. Während Corona war man plötzlich rechts oder rechtsextrem, nur weil man sich nicht impfen oder testen lassen wollte. Mittlerweile ist man ein Nazi, wenn man die Globalisten kritisiert oder nicht noch mehr Einwanderung möchte. Also es kann sehr schnell gehen, dass man heute als Rechtsextremist oder Rassist oder Neonazi, Verschwörungstheoretiker, wie auch immer bezeichnet wird. Dann drohen ganz schnell Strafprozesse. Das haben auch die Fälle Ballweg, Janich oder Fühmich gezeigt. Dementsprechend würde ich allen Zusehern sagen, es ist im ersten Moment nebensächlich, ob alles, was Manuel sagt, von einem selbst als gut empfunden wird. Darum geht es im ersten Moment nicht. Es geht um das kostbare Gut der Meinungsfreiheit, der Redefreiheit. Und das stirbt in dem Moment, wo man eine Meinung verbietet. Denn wenn man einen Menschen für eine Meinung einsperrt, kann man jeden Menschen für jede Meinung einsperren. Und Manuel steht hier natürlich sinnbildlich für diese Meinungsfreiheit, die hier in Ketten gelegt wurde.
Hat sich sicher an die Grenze gewagt und hat natürlich versucht zu provozieren bzw. An die Grenzen zu gehen. Ein Gericht hat ihn dann letzten Endes verurteilt wegen einer falschen Liedzeile und wegen falscher Literatur, die er zu Hause gehabt hat, für satte 9 Jahre Haft. Seine Kinder werden ihn erst wiedersehen, wenn sie erwachsen sind. Herr Meyerhofer, danke vielmals für diese Einblicke und für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Ich habe Ihnen heute einige Fälle gezeigt, wo der Staat zeigt, was er kann, wenn er nur möchte, wenn es ihm wichtig ist und wie weit er bereit ist zu gehen. Und ich persönlich vertrete glasklar die Auffassung, jede politische Meinung, jede Kritik an einem System muss legal und muss erlaubt sein, sonst fallen wir zurück in die Barbarei. Auf 1 zeigt Ihnen, was Sie nicht sehen sollen, denn das ist unsere Aufgabe. Deshalb recherchieren wir, deshalb berichten wir, deshalb stehe ich hier. Denn nur wer sieht, was hier vor unseren Augen tatsächlich geschieht, kann sich ein eigenes Bild machen. Wenn Sie das gut finden, unterstützen Sie bitte unsere Arbeit, denn wir bekommen keine Steuergeld oder Konzernförderungen und wir wollen auch keine.